5.23 Uhr. Zauberei, gleich ob gut oder böse, ist durchaus keine einfache Angelegenheit. Die meisten Laien glauben zwar, es genüge schon, irgendeine geheime Hokuspokus-Formel zu murmeln, äußerstenfalls gehöre vielleicht noch ein Zauberstab dazu, mit dem man ein bisschen herumfuchtelt wie ein Kapellmeister und fertig sei die Verwandlung oder Erscheinung oder sonst was. Aber so ist es eben nicht. In Wirklichkeit ist jede Art von magischer Handlung ungeheuer kompliziert. Man braucht dazu ein enormes Wissen, eine Unmenge von Zubehör, Material, das meist sehr schwer zu beschaffen ist und tagelang, manchmal monatelange Vorbereitung. Dazu kommt noch, dass die Sache immer höchst gefährlich ist, denn schon der kleinste Fehler kann völlig unabsehbare Folgen haben. Belzebub Irrwitzer lief mit wehendem Schlafrock durch die Zimmer und Korridore seines Hauses und auf der verzweifelten Suche nach einem Mittel zu seiner Rettung. Dabei wusste er selbst nur zu gut, dass es schon für alles zu spät war. Er stöhnte und seufzte wie ein unseliger Geist und führte gemurmelte Selbstgespräche, seine Schritte hallten durch die Stille des Hauses. Den Vertrag konnte er nicht mehr erfüllen. Er ging ihm jetzt nur noch darum, die eigene Haut zu retten, sich irgendwie oder irgendwo vor dem höllischen Gerichtsvollzieher zu verstecken. Gewiss, er konnte sich verwandeln, zum Beispiel in eine Ratte oder einen biederen Schneemann oder in ein Feld von elektromagnetischen Schwingungen, wodurch er dann allerdings auf allen Fernsehschirmen der Stadt als Bildstörung zu sehen sein würde. Aber er wusste genau, dass er damit den Abgesandten seiner höllischen Exzellenz nicht täuschen konnte. Der würde ihn in jeder Gestalt erkennen. Ebenso aussichtslos war es, irgendwo hinzufliehen, weit fort in die Wüste Sahara oder an den Nordpol oder auf die Bergspitzen Tibets, denn räumliche Entfernungen spielten für diesen Besucher überhaupt keine Rolle. Einen Augenblick lang dachte der Zauberer sogar daran, sich im Münster der Stadt hinter dem Altar oder auf dem Turm zu verstecken. Aber er warf das sofort wieder, denn es schien ihm keineswegs sicher, dass höllische Amtspersonen heutzutage noch irgendwelche Schwierigkeiten haben, dort nach Belieben ein- oder auszugehen. Irrwitzer eilte durch die Bibliothek, wo in vielen Reihen übereinander uralte Folianten und nagelneue Nachschlagwerke standen. Er überflog die Titel auf den Lederrücken der Bücher. »Abschaffung des Gewissens«, »Ein Lehrgang für Fortgeschrittene« stand da, oder »Leitfaden für Brunnenvergiftung« oder »Enzyklopädisches Lexikon der Flüche und Verwünschungen«, aber nichts, was ihm in seiner bedrängten Lage nützen konnte. Er hastete weiter von Raum zu Raum. Die Villa Albtraum war ein riesiger, finsterer Kasten, außen voller windschiefer Türmchen und Erker, innen voller verwinkelter Zimmer, krummer Gänge, wackeliger Treppen und spinnenverhangener Gewölbe. Genau so, wie man sich ein richtiges Zauberhaus vorstellt. Irrwitzer selbst hatte einstmals die Pläne zu diesem Haus entworfen, denn in architektonischer Hinsicht war sein Geschmack ganz konservativ. In Stunden guter Laune pflegte er die Villa oft sein gemütliches kleines Heim zu nennen. Aber von solchen Scherzen war er im Augenblick weit entfernt. Er befand sich jetzt in einem langen, finsteren Korridor, an dessen Wänden in hohen Gestellen Hunderte und Tausende von großen Einmachgläsern standen. Es war die Sammlung, die er Herrn Mader hatte zeigen wollen und die er sein Naturkundemuseum nannte. In jedem dieser Gläser befand sich ein gefangenes Elementargeistchen. Da gab es alle Sorten von Zwergen, Einzelmännchen, Koboldchen und Blumenelfen, daneben Undinen und kleine Nixen mit bunten Fischschwänzchen, Wassermännlein und Sylphen, sogar ein paar Feuergeistchen, Salamander genannt, die sich in Irrwitzers Kamin versteckt gehalten hatten. Alle Behälter waren säuberlich etikettiert und mit der genauen Bezeichnung des Inhalts und dem Datum des Fangs beschriftet. Die Wesen saßen vollkommen reglos in ihren Gefängnissen, denn der Zauberer hatte sie unter Dauerhypnose gesetzt. Er pflegte, sie nur jeweils aufzuwecken, um seine grausamen Experimente an ihnen zu machen. Übrigens gab es darunter auch ein besonders scheußliches kleines Monster, ein sogenanntes Büchernörgele, im Volksmund auch Klugscheißerchen oder Korinthenkackerli genannt. Diese kleinen Geister verbringen normalerweise ihr Dasein damit, dass sie an Büchern herumnörgeln. Es ist bisher noch nicht eindeutig erforscht, wozu es solche Wesen überhaupt gibt, und der Zauberer hielt sich dieses nur, um durch längere Beobachtung dahinter zu kommen. Er wäre ziemlich sicher gewesen, dass es sich irgendwie für seine Zwecke verwenden ließ. Aber jetzt interessierte es ihn auch nicht mehr. Nur aus Gewohnheit klopfte er im Vorübergehen mit den Fingerknöcheln da und dort an die Glaswand eines Behälters. Nirgends regte sich etwas. Schließlich gelangte er zu einem bestimmten kleinen Erkerzimmer, auf dessen Tür stand Kammersänger Maurizio di Mauro. Der kleine Raum war mit allem ausgestattet, was eine verwöhnte Katze sich an Luxus nur wünschen kann. Da gab es mehrere alte Polstermöbel, um daran die Krallen zu schärfen. Überall lagen Wollknäuel und anderes Spielzeug herum. Auf einem niedrigen Tischchen stand ein Teller mit süßer Sahne und mehrere andere mit lauter verschiedenen appetitlichen Häppchen. Es gab sogar einen Spiegel in Katzenhöhe, vor dem man sich putzen und dabei sich selbst bewundern konnte. Und als Krönung des Ganzen ein behagliches Körbchen in Gestalt eines kleinen Himmelbettes mit blauen Samtpolstern und Vorhängen. In diesem Bettchen lag zusammengerollt ein dicker kleiner Kater und schlief. Das Wort dick ist vielleicht nicht ganz ausreichend. In Wirklichkeit war er kugelrund. Da sein Fell dreifarbig war, rostbraun, schwarz und weiß, sah er eher aus wie ein lächerliches, geflecktes, prall ausgestopftes Sofakissen mit vier ziemlich kurzen Beinchen und einem jämmerlichen Schwanz. Als Maurizio vor etwas mehr als einem Jahr im geheimen Auftrag des Hohen Rates der Tiere hierher gekommen war, war er krank und struppig und so abgemagert gewesen, dass man alle seine Rippen einzeln zählen konnte. Dem Zauberer gegenüber hatte er sich zunächst so gestellt, als sei er ihm einfach zugelaufen, und er war sich dabei sehr schlau vorgekommen. Als er dann aber merkte, dass er nicht nur nicht weggejagt, sondern sogar ausgesprochen verwöhnt wurde, vergaß er sehr schnell seine Mission. Bald war er geradezu begeistert von dem Mann. Er war allerdings ziemlich leicht zu begeistern, hauptsächlich von allem, was ihm schmeichelte und seiner Vorstellung von einer eleganten Lebensweise entsprach. Wir Leute aus der vornehmen Welt, so hatte er dem Zauberer öfters erklärt, wissen eben, worauf es ankommt. Auch im Elend halten wir das Niveau. Das war eines seiner Lieblingswörter, obwohl er selbst nicht ganz genau wusste, was es eigentlich bedeutete. Und ein paar Wochen später hatte er dem Zauberer dann Folgendes erzählt. Vielleicht haben Sie mich anfangs mit einer ganz gewöhnlichen, streunenden Katze verwechselt. Ich nehme Ihnen das nicht übel. Wie hätten Sie denn ahnen können, dass ich in Wirklichkeit aus einem uralten Rittergeschlecht stamme? In der Familie Di Mauro gab es auch viele berühmte Sänger. Sie werden es mir vielleicht nicht glauben, weil meine Stimme zurzeit ein wenig brüchig klingt. Tatsächlich klang es eher nach einem Frosch als nach einem Kater. Aber auch ich war früher ein berühmter Minnesänger und habe mit meinen Liebesliedern die stolzesten Herzen erweicht. Meine Ahnen stammen nämlich aus Neapel, woher bekanntlich alle wahrhaft großen Sänger stammen. Unser Wappenspruch hieß Schönheit und Kühnheit und einem von beiden hat jeder in meiner Sippe gedient. Auch dann wurde ich krank. Fast alle Katzen in der Gegend, wo ich lebte, wurden plötzlich krank. Jedenfalls diejenigen, die Fisch gegessen hatten. Und vornehme Katzen essen eben am liebsten Fisch. Aber die Fische waren giftig, weil der Fluss, aus dem sie kamen, vergiftet war. Dabei habe ich meine wundervolle Stimme verloren. Die anderen sind fast alle gestorben. Meine ganze Familie ist jetzt beim großen Kater im Himmel. Irwitzer hatte so getan, als sei er ganz erschüttert von der Sache, obwohl er ja nur zu gut wusste, wieso der Fluss vergiftet war. Er hatte Maurizio schrecklich bedauert und ihn sogar einen tragischen Helden genannt. Das hatte dem kleinen Kater ganz besonders gut gefallen. »Wenn du willst und mir vertraust«, waren die Worte des Zauberers gewesen, »dann werde ich dich gesund pflegen und dir deine Stimme wiedergeben. Ich werde eine geeignete Medizin für dich finden. Aber du musst Geduld haben, es braucht Zeit. Und vor allem musst du tun, was ich dir sage. Einverstanden?« Das war Maurizio natürlich. Von diesem Tag an nannte er Irwitzer nur noch seinen lieben Maestro. An den Auftrag des Hohen Rates der Tiere dachte er kaum noch. Er ahnte natürlich nicht, dass Belzebub Irwitzer durch seinen schwarzen Spiegel und andere magische Informationsmittel längst darüber Bescheid wusste, wozu ihm der Kater ins Haus geschickt worden war. Und der geheime Zauberrat hatte sofort beschlossen, Mauritius kleine Schwäche auszunützen, um ihn auf eine Art unschädlich zu machen, die ganz bestimmt nicht dessen Verdacht erwecken würde. Der kleine Kater fühlte sich tatsächlich wie im Schlaraffenland. Er aß und schlief und aß und wurde immer fetter und immer bequemer und war inzwischen selbst zum Mäusefang zu faul geworden. Dennoch, niemand kann durch viele Wochen und Monate hindurch ununterbrochen schlafen, nicht mal ein Kater. Und so war Maurizio eben doch hin und wieder aufgestanden und auf seinen kurzen Beinen mit einem Bäuchlein, das inzwischen fast den Boden berührte, im Haus herumgestreift. Irwitzer hatte ständig vor ihm auf der Hut sein müssen, um nicht doch bei einer seiner schlimmen Zaubereien von ihm überrascht zu werden. Und das hatte ihn eben in die verzweifelte Lage gebracht, in die er sich jetzt befand. Nun stand er also vor dem Himmelbettchen und blickte mordlüstern und buntscheckige auf atmende Fellkugel herunter, die da in den Samtkissen lag. »Vermaledeiter Katzenbastard«, flüsterte er, »alles ist deine Schuld.« Der kleine Kater begann im Schlaf zu schnurren. »Wenn ich sowieso verloren bin«, murmelte Irwitzer, »dann will ich mir wenigstens noch das Vergnügen gönnen, dir den Hals umzudrehen.« Seine langen, knotigen Finger zuckten nach Mauritius Genick, der sich ohne aufzuwachen auf den Rücken drehte, alle Viere von sich streckte und genüsslich seine Kehle darbot. Der Zauberer wich zurück. »Nein«, sagte er leise, »es hilft mir nichts und außerdem, dazu ist immer noch Zeit.« Fünf Uhr dreißig. Kurze Zeit später saß der Zauberer wieder im Labor beim Schein einer Lampe am Tisch und schrieb. Er hatte beschlossen, sein Testament zu verfassen. In seiner schnörkeligen und fahrigen Handschrift stand da bereits Folgendes auf dem Blatt. Mein letzter Wille. Im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte bestimme ich, Belzebub Irwitzer, geheimer Zauberrat, Professor, Doktor und so weiter, am heutigen Tage 187 Jahre, einen Monat und 2 Wochen alt. Er unterbrach sich und kaute an seinem Füllfederhalter, der Blausäure als Tinte enthielt. »Wirklich ein schönes Alter«, murmelte er, »aber für meinesgleichen immer noch jung, jedenfalls viel zu jung, um schon zur Hölle zu fahren.« Seine Tante zum Beispiel, die Hexe, zählte schon fast 300 Lenze, aber sie war immer noch beruflich äußerst aktiv. Er schrak ein wenig zurück, weil plötzlich der kleine Kater zu ihm auf den Tisch sprang, gähnte, wobei er seine Zunge zierlich aufrollte, sich ausgiebig vorn und hinten streckte und ein paar Mal herzhaft nieste. »Auweia«, maunzte er, »was stinkt denn hier so abscheulich?« Er setzte sich mitten auf das Testament und begann sich zu putzen. »Haben der Herr Kammersänger gut geschlafen?« fragte der Zauberer gereizt und schob ihn mit einer unsanften Handbewegung beiseite. »Ich weiß nicht«, antwortete Maurizio klagend, »ich bin immer so schrecklich müde. Ich weiß auch nicht, warum.« »Wer war denn inzwischen da?«
»Niemand«, brummte der Zauberer unfreundlich. »Störe mich jetzt gefälligst nicht. Ich muss arbeiten und es ist sehr dringend.«
Maurizio schnupperte in der Luft herum. »Es riecht aber doch so komisch. Irgendein Fremder war da.«
»Ach was«, sagte Irrwitzer, »das bildest du dir ein und jetzt halte den Mund.«
Der Kater begann sich, das Gesicht mit den Pfoten zu waschen. Doch plötzlich unterbrach er sich und schaute den Zauberer groß an. »Was ist los, lieber Maestro? Sie sehen so schrecklich deprimiert aus.«
Irrwitzer winkte nervös ab. »Nichts ist los. Nun lass mich doch endlich in Ruhe, verstanden?«
Aber das tat Maurizio nicht. Im Gegenteil, er setzte sich von neuem auf das Testament, rieb seinen Kopf an der Hand des Zauberers und schnurrte leise. »Ich kann mir schon denken, warum Sie so traurig sind, Maestro. Heute, am Silvesterabend, wo alle Welt in fröhlicher Gesellschaft feiert, sitzen Sie hier mutterseelenallein und verlassen da. Sie tun mir so leid.«
»Ich bin nicht alle Welt«, knurrte Irrwitzer.
»Das stimmt«, pflichtete der kleine Kater bei. »Sie sind ein Genie und ein großer Wohltäter von Mensch und Tier. Und die wahrhaft Großen sind immer einsam. Ich weiß das schließlich. Aber wollen Sie nicht vielleicht doch ausnahmsweise ein bisschen ausgehen und sich amüsieren? Es würde Ihnen bestimmt einmal guttun.«
»Eine typische Kater-Idee«, antwortete der Zauberer immer gereizter. »Ich mag keine fröhliche Gesellschaft.«
»Aber Maestro«, fuhr Maurizio eifrig fort, »heißt es denn nicht, geteilte Freude sei doppelte Freude?«
Irrwitzer schlug mit der Hand auf den Tisch. »Es ist wissenschaftlich erwiesen«, sagte er scharf, »dass der Teil von etwas immer weniger ist als das Ganze. Ich teile mit niemandem. Merkt ihr das?«
»Schon gut«, antwortete der Kater erschrocken, und dann setzte er in schmeichelndem Ton hinzu, »schließlich haben Sie ja mich.«
»Ja«, grollte der Zauberer, »du hast mir gerade noch gefehlt.«
»Wirklich?«, fragte Maurizio erfreut, »habe ich Ihnen gefehlt?«
Irrwitzer schnaubte ungeduldig, »verschwinde jetzt endlich, hau ab, geh in dein Zimmer, ich muss nachdenken, ich habe Sorgen.«
»Kann ich Ihnen vielleicht irgendwie behilflich sein, lieber Maestro?« erkundigte sich der kleine Kater diensteifrig. Der Zauberer stöhnte und verdrehte die Augen. »Ach, also meinetwegen«, seufzte er dann, »wenn du unbedingt willst, dann rühre die Essenz Nummer 92 um, dort im Kessel über dem Kaminfeuer. Aber gib Acht, dass du dabei nicht wieder einpennst und wer weiß, was passiert.« Maurizio sprang vom Tisch, hoppelte auf seine kurzen Beine zum Kamin und ergriff mit dem Vorderpfoten den Bergkristallstab. »Sicher ein sehr wichtiges Heilmittel«, vermutete er, während er behutsam umzurühren begann. »Es ist vielleicht die Medizin für meine Stimme, nach der Sie schon so lange forschen?«
»Wirst du jetzt endlich gefälligst den Mund halten«, fuhr ihm der Zauberer an.
»Jawohl, Maestro«, antwortete Maurizio folgsam. Längere Zeit war es still. Nur das Pfeifen des Schneesturms ums Haus war zu hören. 5 Uhr 45. Maestro, ließ sich schließlich wieder der kleine Kater fast flüsternd vernehmen. Maestro, ich habe etwas auf dem Herzen. Da Irwitzer nicht antwortete, sondern nur mit einer erschöpften Gebärde den Kopf in die Hand stützte, fuhr er etwas lauter fort. Ich muss Ihnen etwas gestehen, das schon seit langem mein Gewissen bedrückt. Gewissen, Irwitzer verzog den Mund. Sieh mal einer an, sogar Kater haben sowas. Oh, sogar sehr, versicherte Maurizio ernsthaft. Nicht alle vielleicht, aber ich schon. Schließlich bin ich aus altem Ritteradel. Der Zauberer lehnte sich zurück und schloss mit leidendem Gesichtsausdruck die Augen. Es ist nämlich so, erklärte Maurizio stockend, ich bin nicht der, als der ich erscheine. »Wer ist das schon?« sagte Irwitzer zweideutig. Der Kater fuhr fort, umzurühren. Er starrte in die schwarze Brühe. »Ich habe Ihnen all die Zeit, die ich hier bin, etwas verschwiegen, Maestro. Und dafür schäme ich mich jetzt schrecklich. Deshalb habe ich beschlossen, Ihnen an diesem heutigen besonderen Abend alles zu gestehen.« Der Zauberer schlug die Augen auf und musterte Maurizio durch seine dicken Brillengläser. Um seine Lippen zuckte es spöttisch, aber das bemerkte der kleine Kater nicht. »Sie wissen ja besser als jeder andere, Maestro, dass überall auf der Welt etwas Schlimmes vorgeht. Immer mehr Geschöpfe werden krank, immer mehr Bäume sterben, immer mehr Gewässer sind vergiftet. Deshalb haben wir Tiere vor längerer Zeit eine große Versammlung einberufen. Geheim natürlich. Und dabei wurde beschlossen, herauszufinden, von wem oder was all dieses Elend verursacht wird. Dazu hat unser Hoher Rat überall hin Geheimagenten ausgeschickt, die beobachten sollten, was eigentlich geschieht. Und so bin ich zu Ihnen gekommen, lieber Maestro, um Sie auszuspionieren.« Er machte eine Pause und blickte den Zauberer aus großen, glühenden Augen an. »Glauben Sie mir«, fuhr er dann fort, »es ist mir sehr schwer gefallen, Maestro, denn diese Tätigkeit entspricht nicht meiner vornehmen Gesinnung. Ich habe es getan, weil ich es tun musste. Es war meine Pflicht gegenüber den anderen Tieren.« Wieder machte er eine Pause und fügte dann etwas kleinlaut hinzu. »Sind Sie mir jetzt sehr böse?« »Vergiss nicht umzurühren«, sagte der Zauberer trotz seiner finsteren Stimmung. Mühe hatte, ein Kichern zu unterdrücken. »Können Sie mir verzeihen, Maestro?« »Schon gut, Maurizio. Ich verzeihe dir. Schwamm drüber.« »Oh«, hauchte der kleine Kater ergriffen, »was für ein edles Herz. So wie ich wieder gesund und nicht mehr so müde bin, werde ich mich zum Hohen Rat der Tiere schleppen und dort berichten, was sie für eine Seele von einem Menschen sind. Das verspreche ich Ihnen feierlich zum neuen Jahr.« Diese letzte Erwähnung ließ den Zauberer schlagartig wieder in üble Laune versinken. »Lass den rührseligen Quatsch«, stieß er heiser hervor, »du gehst mir auf die Nerven damit.« Maurizio schwieg verdattert. Er konnte sich seines Maestros plötzliche Unfreundlichkeit absolut nicht erklären. In diesem Augenblick klopfte es. Der Zauberer richtete sich kerzengerade auf. Es klopfte zum zweiten Mal, laut und deutlich. Maurizio hatte zu rühren aufgehört und bemerkte einfältig, »Ich glaube, Maestro, es hat geklopft.« »Psst«, zischte der still. Der Wind rüttelte an den Fensterläden. »Nicht jetzt schon«, knirschte Irwitzer, »bei allen chemischen Keulen, das ist unfair.« Es klopfte zum dritten Mal, nun schon ziemlich ungeduldig.
Der Zauberer hielt sich mit beiden Händen die Ohren zu. »Man soll mich in Ruhe lassen! Ich bin nicht da!« Das Pochen wurde zu einem Hämmern und man hörte durch das Sturmsausen draußen undeutlich eine krächzende Stimme, die ziemlich erbost klang. »Maurizio«, raunte der Zauberer, »liebes Käterchen, wärst du wohl so freundlich aufzumachen und zu sagen, ich sei ganz plötzlich verreist, sag einfach, ich sei zu meiner alten Tante Tyrannia Vamperl gefahren, um mit ihr Silvester zu feiern.« »Aber Maestro«, sagte der Kater verwundert, »das wäre doch eine glatte Lüge. Verlangen Sie das wirklich von mir?« Der Zauberer drehte die Augen gen Himmel und stöhnte, »ich kann es ja schließlich nicht gut selber sagen.« »Schon gut, Maestro, schon gut, für Sie mache ich alles.« Maurizio hoppelte zur Haustür, schob unter Aufbietung all seiner schwachen Kräfte einen Hocker unter die Klinke, kletterte hinauf, drehte den riesigen Schlüssel herum, bis das Schloss aufsprang und hängte sich an die Klinke. Ein Windstoß riss die Tür auf und fauchte durch die Räume, dass die Papiere im Labor herumwirbelten und die grünen Flammen im Kamin sich waagerecht legten. Aber da war niemand.